diesem Video geht es um ein paar strategische Überlegungen für die Positionierung der verschiedenen Parteien. Und wenn Sie sagen, wieso macht ihr das? Also für den Fall, dass Sie mich nicht kennen, ich habe hier einen Kanal, in dem ich über Spieltheorie, das sind Strategien, ja, strategisches Handeln, in dem ich darüber spreche. Und so schnappen wir uns eben diese Woche einfach mal strategisches Handeln der Parteien. Was sind die Themen? Also ich möchte am Anfang einmal mit der Frage nachgehen, sind die Grünen eigentlich eine linke Partei? Das wird ja häufiger behauptet, auch also gerade kriege ich sehr viele Kommentare, ja, die sagen, die Grünen sind ja gar keine linke Partei, warum tun sie immer so, als wäre das eine? Also der Frage möchte ich einfach mal nachgehen. Und dann ist die Gefahr von rechts eigentlich größer, als sie von links ist. Das ist auch eine Sache, die ich relativ oft bekomme. Und also als Zuschrift bekomme, ja. Und dann möchte ich was nehmen, was davon vermeintlich so ein bisschen losgelöst ist, aber für meine Begriffe durchaus auch was mit Strategien zu tun hat. Nämlich, was hat es eigentlich mit den Überschwemmungen auf sich? Also kann es sein, dass es auch tatsächlich durch Handeln ausgelöst ist, dass wir Überschwemmungen haben? Beginnen wir jetzt mal mit der Frage, ob die Grünen eigentlich links sind oder nicht. Und da gibt es im Augenblick ja ein wundervolles Tool, nämlich den Wahl-O-Mat. Für den Fall, dass Sie mich regelmäßig verfolgen, wissen Sie, dass ich letzte Woche auch ein Video dazu gemacht habe, wie denn ChatGPT, die künstliche Intelligenz, wie die wählen würde. Das ist so, dass sie einfach die Wahl-O-Mat-Fragen einfach mal beantwortet hat. Also wenn Sie interessiert, gerne das andere Video danach auch angucken. Aber ich habe den Wahl-O-Mat jetzt mal auf eine andere Weise benutzt. Ich habe nämlich so benutzt, dass ich gesagt habe, gucken wir uns doch mal an, wie bei diesen 38 Fragen, die da gestellt werden, wie die Übereinstimmung zwischen verschiedenen Parteien eigentlich ist. Also wenn Sie sich fragen, wie macht man das, für den Fall, dass Sie das nachmachen wollen, ja, nicht, dass ich hier geschummelt habe oder so etwas, habe ich nicht, aber es gibt immer wieder Leute, die das vermuten, dass ich das tue, keine Ahnung, warum die das vermuten. Das geht ganz einfach, Sie müssen die Fragen einmal beantworten, dann kommen Sie ganz am Ende zu einer Stelle, wo Sie die Parteien miteinander vergleichen können. Ja, das geht nicht, wenn Sie die Fragen nicht beantwortet haben, also Sie kriegen es tatsächlich erst ganz am Ende, zumindest habe ich keinen anderen Weg gefunden, wie man da hinkommen kann. Und da können Sie einfach zwei Parteien angeben, also bis zu drei können Sie angeben und gucken sich dann an, an welchen Punkten stimmen die eigentlich überein. Und das habe ich gemacht und habe mir dann einfach zwischen verschiedenen Parteien angesehen, wie groß ist denn die Übereinstimmung zwischen diesen Parteien. So, und da sehen wir jetzt einfach mal die Grünen und die Linke. Und ich glaube, wir sind uns darüber einig, dass die Linke links ist. Also wenn die nicht links sind, dann weiß ich auch nicht mehr, wer. Und wir gucken uns jetzt einfach an, wie groß ist denn die Übereinstimmung. Und wir sehen da drin, 78% sind der Wert. Also wir haben 80%ige Übereinstimmung zwischen Grünen und Linken. Und da würde ich sagen, das deutet schon ein bisschen darauf hin, dass das vielleicht eher dann eine linke Partei ist als eine konservative Partei. Ja, da gucken wir uns doch mal an. Einfach so zur Sicherheit, man braucht immer Vergleichswerte, wie groß ist die Übereinstimmung zwischen Grün und CDU? Und das sind 47%. Also Sie merken, es ist deutlich weniger. Nun kann man, glaube ich, bei der jetzigen CDU einigermaßen mit Fug und Recht sagen, dass das wohl eher so eine wirklich mittlere Partei geworden ist. Ja, also ich glaube, sie nach rechts zu verorten, das passt nicht mehr so ganz richtig. Vielleicht so ein kleines bisschen, dass er da noch sozusagen Verästelungen hin hat. Aber die haben sich natürlich auch relativ stark den Grünen angenähert, aus strategischen Gründen heraus. Ja, aber wie auch immer, jedenfalls merken wir, die Übereinstimmung nach links ist wesentlich größer als auch bereits zur Mitte hin. Man kann sich jetzt einfach mal ansehen, wie groß ist eigentlich die Übereinstimmung zwischen den Linken und der CDU? Und da merken wir, okay, das sind nur noch 29%, einfach auch nur so als Vergleichswert. Ja. Also das heißt, die sind sich auf eine gewisse Weise doch noch ferner, als jetzt die Grünen und die CDU sind. Einfach nur so, wie gesagt, als Vergleichspunkt. Interessant wird aber nochmal was anderes, indem wir uns jetzt nämlich ansehen, wie sieht es eigentlich aus mit dem Vergleich AfD zu Linken und AfD zu Grünen. Denn Sie müssen natürlich bedenken, die AfD sind in dem Spektrum ja sicherlich auf der ganz rechten Seite anzuordnen. Und das bedeutet also, wer denen am meisten widerspricht, der hat auch einen starken Indikator dafür, dass es sich bei dem eher um linke Positionen handelt. Und wenn wir uns das angucken, stellen wir also fest, es gibt zwischen AfD und Linker 26% Übereinstimmung und bei der Grünen zur AfD gibt es nur noch 11% Übereinstimmung. Das sind eigentlich nur noch irgendwelche völlig unwichtigen Sachen. Ich weiß nicht mehr auswendig, was das war, ja, aber es gibt wirklich sehr wenig Übereinstimmung. Und das heißt, wir können daraus für meine Begriffe schließen, dass die Grünen tatsächlich am ehesten der Gegenpol zu der Position der AfD ist, zu der Rechten. Ja, das heißt natürlich dann, wenn wir in dieser eindimensionalen Skala mal denken, dann sind sie eben tatsächlich einfach auch links. Und ich weiß gar nicht, warum es vielen, auch gerade grünen Anhängern, so wahnsinnig wichtig ist zu behaupten, sie seien nicht links. Also das ist ja leider die Realität, die wir im Augenblick haben. Also ich denke, ich habe das hier zumindest mal mit einer Methode gezeigt. Man könnte sich tausend andere Sachen noch ansehen, die immer wieder darauf hindeuten, dass die Grünen tatsächlich eher links argumentieren. Und das ist ein Punkt, über den ich mich ärgere. Und ich ärgere mich deshalb darüber, weil die Grünen ja irgendwann mal angetreten sind mit einem absolut validen Inhalt, der auch bei den anderen Parteien überhaupt nicht berücksichtigt worden ist. Also damals war es Umwelt, Naturschutz. Inzwischen ist es also fast teilweise dem ursprünglichen Ziel mal widersprechend Klimaschutz geworden, aber im weiteren Sinne kann man das vielleicht auch noch sagen, dass es das einigermaßen ursprüngliche Ziel ist. Jedenfalls sind es inhaltliche Ziele, die vollkommen valide sind. Und wenn ausgerechnet diese Partei irgendwann mal links abgebogen ist und dafür sorgt, plötzlich Methoden zu verwenden, die gerade dieses Ziel besonders schlecht sind zu erreichen, dann kann ich nur sagen, ist das ein ganz dummer, ja, geschichtlicher Prozess, der irgendwann mal abgelaufen ist. Das ist irgendwann mal passiert. Ich weiß nicht, warum das passiert ist. Am Wahlgang ist auch nicht immer so. Also die Grünen waren am Anfang, hatten die wirklich ganz viele liberale Elemente mit drin. Ja, waren, also fast könnte man sagen, das war so eine grün-liberale Partei, mal ganz am Anfang gesehen. Aber das ist immer mehr ausgedünnt worden, diese Denkrichtung. Und es sind immer mehr sozialistische Elemente reingekommen, die am Ende dazu führen, dass eben das Ziel besonders schlecht erreicht werden kann. Also da habe ich ja an vielen Videos habe ich mich drüber aufgeregt, ja, und habe mich immer wieder, tue ich auch jetzt, ja, ärgere ich mich einfach darüber, dass die Grünen ausgerechnet die Partei sind, die das, was sie als erklärtes Ziel vertreten, mit Methoden versuchen zu erreichen, die eben dafür gerade ungeeignet sind. Okay, will ich mich jetzt gar nicht weiter reinsteigern, ja, aber jedenfalls ist das eine Sache, weshalb ich nicht müde werde, darauf hinzuweisen, dass eben die Grünen eine linke Partei geworden sind. Und ich werde auch nicht müde darauf hinzuweisen, dass mich das sehr stark stört und ich wünschen würde, wenn die Grünen einfach wieder auch freiheitliche Elemente mit aufnehmen würden, einfach auch, um diese Ziele besser zu erreichen. So, soweit dazu. Jetzt gucken wir uns das andere an. Jetzt gucken wir uns an, was hat es eigentlich mit der Gefahr von rechts auf sich? Ich bekomme immer wieder Zuschriften, in denen gesagt wird, sprechen Sie doch über die Gefahr von rechts. Die Gefahr von rechts, das ist doch das Eigentliche und das ist doch viel schlimmer als alles andere. Wie Sie vielleicht wissen, habe ich irgendwann mal ein Buch darüber geschrieben, wie Krisen entstehen, nämlich die 36 Strategien der Krise. Also da geht es unter anderem darum, wie Krisen entstehen, natürlich wie man sie verhindert. Und die Theorie, die ich in diesem Buch vertrete, ist, dass Krisen im Wesentlichen dadurch entstehen, dass wir in gewisser Weise durch die Ereignisse überlistet werden. Das muss gar nicht so sein, dass dort einzelne Personen uns wirklich aktiv überlisten, sondern wir starren normalerweise in eine Richtung, interpretieren eine Situation falsch und schießen uns völlig auf eine Sache ein und merken dann überhaupt gar nicht, dass gleichzeitig zu der großen Gefahr, die wir aber gerade in den Griff kriegen, es noch eine andere Gefahr gibt, die wir leider nicht in den Griff kriegen, weil wir sie nicht bemerken. Es gibt sogar ein Strategem, was genau damit zu tun hat. Das heißt, im Osten lärmen, im Westen angreifen. Stellen Sie sich vor, Sie sind in einer Burg, die wollen Sie verteidigen und Sie werden von außen her angegriffen. Und wenn Sie jetzt das Gefühl haben, Sie werden im Osten angegriffen und nur nach Osten starren, dann lassen Sie natürlich die westliche Seite frei. Und dann braucht man sich nicht zu wundern, wenn dort plötzlich ein Angriff stattfindet, der dann auch erfolgreich ist, weil sie eben gar nicht hingeguckt haben. Und das ist einfach eine Sache, die muss man im Kopf behalten. Es muss einem klar sein, dass man bei Gefahren in verschiedene Richtungen gucken muss. Und immer dann, wenn man nur auf die eine Stelle guckt, verhindert man diese eine Stelle tatsächlich effektiv. Also wenn es überhaupt möglich ist, zu verhindern. Ja? Denken Sie an diese Burg, wenn man zu schwach ist, geht es natürlich nicht. Ja? Aber vom Prinzip her ist das so, dass Sie damit diese Gefahr verhindern, im Regelfall, aber an einer anderen Stelle eine offene Flanke lassen und genau damit eine neue Gefahr entsteht. Und ich kann wirklich immer nur den Rat geben, sich daran zu erinnern und sich daran zu erinnern, dass man sich nicht einfach nur stur auf eine Stelle fokussieren muss, sondern dass eine Gefahr normalerweise abgewendet wird, dadurch, dass man sie sieht. Und die wirklichen Gefahren sind die, die man nicht sieht, weil man nämlich nichts dagegen tut. Und dann können die sich völlig ungehemmt verbreiten. Und ich habe eine ganz interessante Schlagzeile gelesen. Ich sage Ihnen jetzt einfach mal nur kurz diese Schlagzeile selber. Und dann können wir uns danach angucken, was das eigentlich bedeutet. Nämlich, die Polizei hat nach Hinweisen auf möglicherweise verbotene Musik eine private Feier beendet. Und das ist jetzt ein Punkt, da muss man sagen, das ist schon eine erstaunliche Überschrift. Ich habe erstmal übrigens gar nicht reingeguckt, was da in dem Text eigentlich drin steht. Natürlich habe ich inzwischen einmal kurz überflogen, also ich weiß ungefähr, worauf das Ganze wohl auch anspielt. Aber wir nehmen das bitte einfach mal als eine rein abstrakte Schlagzeile, die wir dort haben. Also die Polizei geht verbotener Musik nach. Unter welchen Bedingungen kann es eigentlich in einer Demokratie sein, dass eine Musik verboten ist? Also stellen Sie sich einfach mal vor, ja, welche Positionen kann es da geben? Ja? Und mir ist da eingefallen beispielsweise, es können vielleicht salafistische Gesänge gewesen sein von einer Terrorgruppe, die gerade einen Terrorangriff vorbereitet. Könnte das sowas gewesen sein? Da würde man vielleicht sagen, ja, vielleicht sollte man dann diese Form von Musik verbieten. Wobei die Frage ist, ist es wirklich so, dass man diese Musik verbieten kann in einer Demokratie? Auch in einer solchen Situation kann man die Musik verbieten? Oder muss man verbieten, dass dann anschließend bestimmte Dinge passieren, die eben verbotenswürdig sind? Oder ist die Musik schon selber? Also kann man proaktiv schon vorlaufend gewissermaßen die Musik selber verbieten? Also können Sie sich mal überlegen, ob Sie es an der Stelle für gerechtfertigt halten. Ich habe noch an was anderes gedacht, was auch theoretisch hätte sein können. Nämlich, es könnte vielleicht der Gewaltaufruf von irgendeiner linksextremen Punkband sein gegen Polizei. Da würde man vielleicht sagen, naja, Moment mal, Gewaltaufrufe selber, das ist vielleicht schon das, worum es geht, dann ist es natürlich auch nicht unbedingt die Musik, die verboten ist, ja, sondern es ist eigentlich eher ja, der Text zu der Geschichte. Ja? Also muss man sich auch fragen, was ist genau jetzt die Sache, die dort verboten ist. Es gibt ein ganz interessantes Schild, was eigentlich so eine Art Meme von früher war. Nämlich, da steht also in der altdeutschen Schrift, ja, dieser Fraktur, steht drauf, Swing-Tanzen verboten, Reichskulturkammer. Das Interessante bei diesem Schild ist, obwohl das ganz viele kennen, das gab es wohl in der Form überhaupt nie. Ich verlinke Ihnen da mal so einen Artikel dazu, der für meine Begriffe relativ interessant ist. Also steht in der Videobeschreibung unten drin, also einer der Sachen mal nachgegangen. Und der legt relativ überzeugend dar, dass es dieses Schild selber nicht gegeben hat, sondern dass es von einem Plattencover herkommt und dort ein Grafiker diese Idee des Swing-Tanzverbots visualisieren sollte. Ja, das hat er dann offenbar so gut hingekriegt, dass es inzwischen jeder glaubt, es wäre echt, ja, dieses Schild. Das Swing-Tanzverbot selber war offenbar echt. Ja, also das hat es wirklich gegeben, dieses Schild hat es aber nicht gegeben. Und das war lange Zeit, war dieses Schild eigentlich so eine Art Symbol für eine Unrechtsherrschaft, die wir in Deutschland mal hatten. Ja, das ist Reichskulturkammer, ja, verbietet das Swingtanzen. Das hatten übrigens auch mal andere Leute in mein Büro reingehängt. Da stand da aber nicht Swingtanzen, sondern Technotanzen stand da drauf. Ja, die haben das dann nochmal umgeändert. Kann sich vorstellen, warum mir das gerade reingehängt wurde. Also okay, wie auch immer. Jedenfalls ist das eine Sache, die also lange Zeit empfunden wurde als ja, also Unrechtsstaat, ja, dass solche Sachen verboten werden, ja, dass man also Swingtanzen eine Musikrichtung plötzlich verbietet oder bestimmte Songs verbietet. Und ich kann dann nur sagen, in Anlehnung an Forrest Gump, undemokratisch ist der, der Undemokratisches tut. Das ist eigentlich eine ganz einfache Sache. Man kann sich nicht einfach hinstellen, Dinge tun, die erkennbar und offensichtlich undemokratisch sind, und einfach sagen, ja, das tun wir doch nur, um die Demokratie zu schützen. Das klappt nicht. Sie können nicht die Demokratie schützen, indem sie sie abschaffen. Das klappt einfach nicht. Und in dem Augenblick, wo man merkt, wir sind hier in Grenzfällen angekommen, bei denen man sagen muss, ja, Moment mal, das sind doch eigentlich Sachen, die wir jahrzehntelang hinweg für etwas Falsches gehalten haben. Warum sollte das jetzt auf einmal der richtige Weg sein? Ich denke, das ist ein Punkt, bei dem man wirklich mal darüber nachdenken muss, ob man nicht einfach komplett im Augenblick einem Irrweg folgt und selber derjenige ist, der eben die Probleme verursacht, die er eigentlich verhindern möchte. Und zwar ungewollt. Und denken Sie bitte nochmal an das Strategem. Das ist nicht, dass hier irgendeiner sich hinstellt und absichtlich sagt, heute sind wir mal böse oder heute wollen wir mal die Weltherrschaft. Darum geht es überhaupt nicht. Sondern es geht darum, dass man wie gebannt auf einer Stelle starrt und dann lauter Handlungen begeht, die dummerweise in ihrer Gesamtheit genau das Gegenteil dessen bewirken, was man erreichen möchte. Das ist ein Prozess und der passiert eben leider dann, wenn man eben sich einfach selber gewissermaßen ablenken lässt und sich vor allen Dingen auch selber in Situationen rein steigert, indem man plötzlich eben wirklich willkürliche Sachen macht und gar nicht mehr merkt, dass es auf einmal Willkür geworden ist. Okay, gut. Gucken wir uns mal kurz noch was anderes an, nämlich Starkregen und Überschwemmungen. Also ich glaube, wenn wir einfach nur rausgucken, stellen wir fest, wir haben einen Klimawandel. Und ich möchte an der Stelle überhaupt nicht diskutieren, wo der herkommt, weil wir sonst nur über die völlig falsche Sache streiten. Nämlich, wir müssen uns im Augenblick einfach fragen, ja, was macht man denn eigentlich, wenn wir erkennbar in einem Zeitalter des Klimawandels leben? Was macht man denn dann eigentlich? Und es gab da früher eigentlich innerhalb der Politik einen ganz einfachen Konsens. Nämlich der Konsens lautete, wenn irgendwo eine Gefahr ist, dann muss man dafür sorgen, dass man die unmittelbaren negativen Konsequenzen davon fernhält. Also wenn man weiß, es regnet auf einmal stärker, dann gibt es unterschiedliche Strategien, wie man da umgehen kann. Nämlich die eine Strategie ist, man sorgt dafür, dass wenn es stark regnet, das Zeug einfach besser abfließt und nicht alles überschwemmt. Eigentlich eine ganz einfache Sache. Und die andere Strategie ist, dass man sagt, naja, wir müssen jetzt versuchen, diesen Klimawandel zu stoppen und dann plötzlich Handlungen begeht, die vielleicht auf lange Frist in die richtige Richtung deuten, aber kurzfristig die Sache nicht verhindern und die Folgen davon nicht verhindern. Und wir müssen sehen, dass der Normalfall der Politik daran besteht, eine Balance zu finden zwischen diesen beiden Bereichen. Natürlich muss man versuchen, Gefahren proaktiv für die Zukunft hinweg auch abzuwehren. Man muss aber gleichzeitig dafür sorgen, dass man weiß, da passiert irgendwas. Wir haben häufiger mal Starkregen. Muss man dafür sorgen, dass das Wasser eben abfließt. Und wie kriegt man das hin? Das kriegt man zum Beispiel ganz einfach dadurch hin, dass man die Kanalisation gut in Ordnung hält. Dass man sie vielleicht an der einen oder anderen Stelle ausbaut. Dass man dafür sorgt, dass es Schutzwälle gibt, dass es Warnungen gibt zu den richtigen Augenblicken und so weiter. Das macht die Politik immer dann, wenn es eine Feedbackschleife von den Wählern gibt, die sie dafür bestraft, wenn sie das nicht so gemacht hat. An die Politik, tut es leid, das, was ihr hier gemacht habt, das ist im Augenblick so überhaupt gar nicht in Ordnung. das können wir so überhaupt nicht akzeptieren, ihnen dann eine Quittung per Stimmzettel geben, dann weiß die Politik, okay, hier müssen sie was ändern. Und wie gesagt, im Normalfall ist es dann ganz einfach so, dass gesagt wird, Leute, wenn ihr die Kanalisation nicht in Ordnung halten könnt, obwohl ihr doch wisst, dass es viel häufiger Starkregen gibt als vorher, da seid ihr eben unfähig und es muss jemand anders ran. Und jetzt haben wir eine ganz unangenehme Situation gefunden, nämlich dass auf einmal durch Überschwemmungen visuelle Bilder geschaffen werden können, die einzelne Parteien dazu instrumentalisieren, zu sagen, da guckt mal, dagegen konnten wir überhaupt nichts machen. Und jetzt müssen wir abstrakt ein Ziel verfolgen, was sich aber über die nächsten Jahrzehnte hinweg überhaupt nur manifestieren kann. Und es ist ein fürchterliches Unding, dass hier auf einmal statt einer negativen Rückkopplungsschleife, dass die Parteien, die es verbocken, dass sie eins auf den Deckel kriegen, ja, dass die negative Rückkopplungsschleife, dass die ersetzt wird durch eine positive Rückkopplungsschleife. Also diejenigen, die besonders viele Überschwemmungen sichtbar machen, die sagen, guckt mal, da ist wieder was gewesen und so weiter, dass diejenigen plötzlich dafür gewählt werden, dass sie etwas machen, was das noch verstärkt und eine andere Maßnahme ergreifen, die hierfür überhaupt gar nichts hilft. Und das ist ebenfalls ein Problem. Es ist ein Problem, dass wenn Politiker davon profitieren, dass sie etwas schlecht machen, dann wird es halt immer schlechter. Und das ist eine Situation, bei der wir einfach auch aufpassen müssen, dass wir nicht plötzlich durch falsche Theorien letztlich Feedbackschleifen einbauen, die auch die Politik in eine Richtung bringt, von der wir gar nicht wollen können, dass sie in diese Richtung gehen. Und das hängt vielleicht auch wieder zusammen mit dieser Geschichte, die ich am Anfang erwähnt habe, ja, dass eben Grüne tatsächlich eben leider doch linkssozialistisch denken, ne, dass dort eben auch wirklich auch an anderen Stellen, ganz vielen Stellen, mit denen ich mich jetzt gar nicht auslassen möchte, letztlich Maßnahmen ergriffen werden, die dieses erklärte Ziel schlechter erreichen, als man es auf anderem Weg erreichen würde. Okay, jetzt ist mir natürlich klar, dass mir nicht jeder zustimmen wird. Also schreiben Sie mir gerne in die Kommentare, was Sie von der ganzen Sache hier halten. Sie können sich auch gerne mal mein anderes Video ansehen, was ich gemacht habe, wo ich untersucht habe, wie sich denn eine künstliche Intelligenz verhalten würde bezüglich der Wahlergebnisse. Ja, ganz interessante Sache, die würde nämlich grün wählen, um dann mal gleich den Spoiler vorwegzunehmen. Da bin ich der Sache nachgegangen, ja, wieso wählt denn eigentlich eine künstliche Intelligenz grün? Woran liegt denn das eigentlich? Und das ist nicht so auf der Hand liegend, wie man vielleicht erst denken sollte. Okay, wie auch immer, ich bin gespannt, was mir die Kommentare unten reinschreiben. Abonniert haben Sie hoffentlich meinen Kanal schon lange, damit wir uns dann in der nächsten Woche wiedersehen. Und bis dahin.